Lob und Dank, schön, dass wir wieder im Hause Gottes sein dürfen. Wir wollen Gottes Wort hören. Heute spreche ich über die Zeit, in der wir geboren sind, in der wir leben. Also ich weiß nicht, wenn ich manchmal so Geschichten höre, früher war es immer viel schöner. Nein, unsere Zeit ist die allerbeste Zeit, was wir überhaupt haben. Wir haben Technik, wir können fliegen, wir können Auto fahren, wir müssen nicht mehr mit der Kutsche durch die Gegend kutschieren. Also unsere Zeit ist eine fantastische Zeit und ich muss nicht mehr Boten hin und her schicken, sondern ich kann mein Handy nehmen und mit der ganzen Welt telefonieren und kommunizieren. Also es ist schon eine privilegierte Zeit. Und mein Thema heute ist, du bist für diese Zeit geboren, für die Endzeit. Die Endzeit ist also der Höhepunkt all dieser Dinge, was sich also entwickelt, was vorausgesagt wurde in der Bibel. Und jede Zeit ist etwas Besonderes. Auch früher war es schön. Auch früher gab es so viele Vorteile. Da war die Welt noch nicht so verdorben, verschmutzt, vermüllt und was auch immer war. Ich lese in Prediger Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse hier. Da heißt es, ein jegliches Ding hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat unter dem Himmel hat ein und so weiter hat eine bestimmte Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit, Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen hat seine Zeit, was gepflanzt ist und so weiter, das hat auch seine Zeit, dass man erntet, Töten hat seine Zeit, alles hat seine Zeit, auch dein und mein und unser Leben hat eine bestimmte Zeit. Sehr viele Vorteile, aber auch Nachteile. Auch das gehört dazu. Und hier heißt es, das Heilen hat seine Zeit, das Abbrechen hat seine Zeit, das Bauen hat seine Zeit, das Weinen hat seine Zeit, ja, das Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit, alles hat seine Zeit. Also alles geht mal vorüber, die Dinge gehen vorüber und wir sollten das Leben genießen. Unterdrücke nicht dein Leben, das ist eine Botschaft, was ich immer gerne weitergebe. Viele blenden das Negative aus. Leiden gehört auch zum Leben. Ich kann den Tod nicht wegschieben und sagen, das geht mich nicht an, ich werde nicht sterben. Und die mit dem Tod nicht zusammenarbeiten, wir müssen auch mit dem Tod zusammenarbeiten. Früher im Mittelalter haben die Leute gesungen, sogar noch Lieder, süßer, komm, süßer Tod und so weiter. Sie haben über den Tod gesungen, sie haben den Tod erwartet. Für uns ist der Tod nur ein Übergang. Auch Sterben hat seine Zeit und Auferstehen hat seine Zeit. Verstehst du? Und im Himmel, beim lieben Gott, hat auch seine Zeit. So, auch das Negative, das Traurige, die Nachteile gehören auch zum Leben, zu unserem Leben. Stell dir mal vor, was wir, wenn wir nur Glück hätten, nur Erfolg hätten, Rosen ohne Dornen, die duften nicht, Rosen ohne Dornen duften nicht. Also, das hat alles seine Zeit. Viele Menschen, vor allem auch viele Christen, Charismatiker insbesondere, sie überspielen das, ja, dass die Krankheit, das ist vom Teufel. Nein, Gott hat Licht und Finsternis geschaffen. Das Gute und das Schlechte, beides kommt vom Herrn, beides hat er zugelassen und beides hat seine Bestimmung. Zum Leben gehören beides, also Höhen und Tiefen. Ich kann nicht nur die Höhen genießen, auch die Tiefen gehören dazu. Auch die Tiefen haben eine Schönheit. Wenn ich dann denke, im Marianengraben unten 11.000 Meter unter Meeres, also unter, ja, und unter Wasser dieser Graben, das sind Schönheiten, wenn man Bilder, Filme sieht, was dort alles gefilmt worden sind, Kreaturen, die wir noch gar nicht gesehen haben, die Schönheit, oben ist was Schönes und unten ist was Schönes, Glück und Leid, beides gehört zusammen, wer keinen Hunger mal gehabt hat, der weiß nicht, wie gut das Essen schmeckt, ja, das gehört dazu. Tag und Nacht, Erfolg und Misserfolg gehören dazu, Süßes und Bitteres gehört dazu. Im Alter hast du dann nachher ja keinen Geschmack mehr. Oft, das höre ich von älteren Leuten, da haben wir Geschmack lässt nach, die Ohren lassen nach, die Augen lassen nach, alles lässt nach. Aber wie schön, dass du noch alles gesehen hast, dass so wie die alten Patriarchen, die starben lebenssatt, die waren nicht lebensmüde. Die waren lebenssatt, ich habe alles gehabt, was ich haben wollte. Viele Menschen leben ein armseliges Leben, nur einseitig, nur das eine, entweder hoch oder tief. Und vieles wird verdrängt. Sie leben ein ersticktes Leben. Sie sind letztendlich genommen Wandlung der Leichen. Sie spielen den starken Helden, aber in Wirklichkeit sind sie ja, Heulsusen, Jammerlappen, Klageweiber. Verstehst du? Aber immer, wir schaffen das, wir machen das, mir geht es gut, mir geht es blendend. Oder manche Leute sagen, oh, so lala, wie auch immer. Wir sollen keine Helden spielen, wir sollen normal und nüchtern sein, auch als Christen. Wir haben Niederlagen, wir haben Kämpfe, wir haben aber auch Siegen und Erfolge und Durchbrüche. Das gehört alles zum Leben dazu. Alles hat seine Zeit. Das ist meine Einleitung gewesen hier. So, und doch, wenn ich dann genau die Menschen anschaue, diese ganzen Helden, die Superhelden da spielen, die sind letztendlich Versager, dann enden sie oft jämmerlich, nehmen sich das Leben, sie sind lebensmüde. War das wirklich alles, was mir das Leben anbietet? Für mich zählt, was die Wirklichkeit ist. Was ist gerade da? Die Realität, mit der ich zu tun habe. Ich überspiele nichts, versuche nichts zu überspielen. Weißt du, ich will auch nicht verdrängen, ich nehme die Stunden, wie sie kommen, hieß es mal in einem Schlager. Und auch in den negativen Erfahrungen lernen wir unheimlich viel. Du glaubst gar nicht, was ich gelernt habe bei der Pflege von meiner Frau in den letzten 7 Jahren. Ich habe gedacht, das kannst du nicht, dann bist du nicht in der Lage. Und ich bin erstaunt, wozu ich fähig bin. Ich habe meine Frau gespritzt, also Diabetes, ich habe die Tabletten verteilt, ich habe noch nie in meinem Leben richtig gekocht, ich konnte nur Eier einschlagen. Das war alles. Aber dann muss ich auch kochen und all das, was man so alles lernt. Und ich habe noch nebenbei gepredigt. Und das hat geklappt und ich habe Zeit gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Und das war für mich eine sehr gute Bereicherung für mein Leben. Und das Leben ist so vielseitig und vielschichtig. Es ist nicht nur Halleluja, Lob und Dank, sondern auch, Herr, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr, stehe mir bei, obwohl ich sowas kaum gehabt habe. Gott hat mir immer wieder Kraft gegeben, so wie deine Tage, so sind auch deine Kräfte. Das habe ich lernen dürfen und ich habe einfach lernen dürfen, dass Gott in der Schwachheit mächtig ist. Wo wirkt Gott? Die nächsten Tage werden wir darüber sprechen, am Sonntag. Wie wirkt Gott? Gott wirkt in der Schwachheit. Gott wirkt nicht in der Stärke. Das ist ganz klar, dass Gott mächtig, groß und alt und gewaltig ist, aber in der Schwachheit. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und hier habe ich die Allmacht Gottes erlebt. In den Problemen erlebt man Gott. Gott erlebt man nicht in schönen Tagen am Sonntag, wo Sonne scheint, wo alle glücklich sind, der Himmel blau ist. Nein, man erlebt die Herrlichkeit Gottes in Schwierigkeiten, wie Gott einen durchträgt, wie Gott einen versorgt, wie Gott mit einem ist, auf Schritt und Tritt. So, überspiel nichts. Die Heuchler in der Bibel, Jesus schimpft sie aus und sagt, die verdrängt alles. Und in Verdrängung liegt kein Segen. Ich darf nichts verdrängen, ich muss alles annehmen, wie es kommt, wie es Gott fügt. Es begab sich. Beim Herrn Jesus hat sich immer wieder begeben. Und wir sollen auch mit Begebenheiten leben, wie es sich begibt. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Du bist für diese Zeit, für diese Situation, für diese Aufgabe, ja, für diese Bestimmung bist du geboren. Du bist in diese Welt gekommen und so weiter. Und nimm dein Leben ganz normal. Ein Normaler kann beides. Er kann glauben und er kann auch zweifeln. Das ist das normale Leben. Oft stelle ich Fragen, lieber Gott, warum ist das so und so? Ich verstehe das nicht. Niemand versteht alles. Niemand begreift alles. Wer soll das alles ergründen? In der Bibel heißt, Herr, wer kann deine Gedanken verstehen? Deine Gedanken sind so unermesslich groß. Und alles, was in unserem Leben geschieht, dient zu unserem Besten. Halleluja. Dient zu unserem Besten. Und man lernt dann beides, haben und nicht haben, sein und nicht sein. Wer Gott einmal richtig erlebt hat, der kann im Licht wandeln und auch in der Finsternis. Und der Herr ist mein Licht, verstehst du? Er leuchtet mir meinen Weg. Sein Wort leuchtet mir meinen Weg aus. Und so kann beides leben. Dann ist mir vollkommen egal, ob es Tag ist oder Nacht ist. Eigentlich nachts arbeitet Gott. Wenn ich die Bibel richtig studiere, nachts, da bin ich zu beschäftigt, da bin ich zu aktiv. Aber nachts, wenn ich passiv bin und schlafe, in den Träumen begegnet mir der Herr. Das hat Nimm die Stunden, wie sie kommen. In guten wie in schlechten Tagen dürfen wir die Herrlichkeit Gottes erleben, mit Erfolg und mit Niederlagen. Aber gerade in den Niederlagen erfahren wir die Allmacht Gottes. Der Herr hat mich durchgetragen. Bis hierher hat er mir geholfen. Das kann man sagen, wenn man mit dem Herrn geht, durch den Jordan gegangen ist, durch das Rote Meer gegangen ist, durch die Wüste gegangen ist, wie die Kinder Israel. Und dann kann man so ein paar Steine nehmen. Bis hierher hat der Herr mich durchgetragen und mich begleitet. Ein Gesegneter kann im Gefängnis und in der Freiheit glücklich leben. Das verstehen viele nicht. Die denken, nur in der Freiheit, da bin ich wirklich frei. Aber manche Leute, die in Freiheit sind, die sind gebunden und geknechtet und versklavt, mehr als einer, der im Knast sitzt. So, du kannst überall gute und schlechte Erfahrungen machen, so wie du deine innere Einstellung hast. Im Reichtum oder in Armut, ja, du kannst überall glücklich sein, in Gesundheit und Krankheit, im Segen. Ja, im Segen kann ich überall gesegnet sein, aber wenn es mal schief läuft, wenn ich sozusagen unter Fluch lebe, die meisten Leute verstehen nicht, was Fluch ist. Einfach, dass Gott sich mal abwendet dass er uns mal allein stehen lässt, dass Gott uns nicht, ja, für uns gar nichts tut. Herr, wo bist du? Ich rufe Tag und Nacht, aber wo bist du? Und so weiter. Und Gott zeigt uns auch da, ich will dich mit meinen Augen leiten, ich will dich nicht vergessen und ich kann auch hinten sehen. Gott kann mich auch, ja, auch wenn ich seinen Rücken sehe, wenn ich sehe, der Herr ist hier durchgegangen, da ist nichts passiert, aber ich kann die Herrlichkeit Gottes sehen. Er macht das Wetter, er macht Sonnenschein, er macht, dass es trüb ist und so weiter. Und alles muss bei meinem Gott vorbei. Alles muss bei meinem Gott vorbei. Und ja, nimm nicht das Leben so, wie es ist. Und auch in Krisen und Katastrophen ist Gott bei uns. Ich will nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet, heißt es einmal in der Bibel. Mach kein Tamtam, reg dich nicht auf über Dinge, die in deinem Leben passieren. Paulus sagt einmal in einem seiner Briefe, ich vermag alles. Was heißt das? Ich mache aus allem das Beste. Mach aus allem in deinem Leben das Beste und reg dich nicht auf. Der Teufel will uns nur ärgern. Ärger dich nicht. Ärger dich nicht über Dinge, was du nicht hast, was du nicht kannst. Bleibe immer ruhig und gleichmütig. Das ist, wozu ich dich einladen möchte. Du lebst in einer Welt, die Gott für dich speziell zugeschnitten hat. Du lebst ein maßgeschneidertes Leben. Halleluja, Lob und Dank. Bleibe gleichmütig, reg dich über gar nichts auf, egal was passiert. Jede Aufregung ist für mich vom Teufel. Jeder Stress, jeder Druck, jede Hektik. Ach, schneller, schneller, schneller. Nein, lass dich Zeit. Sei gemütlich. Jag dich, lass dich nicht jagen, lass dich nicht treiben. Der Teufel ist ein Treiber. Und der Herr hat, wenn wir gläubig geworden sind, den Stock des Treibers über mein oder unser Leben zerbrochen. Halleluja. Der hat keine Macht mehr, aber du kannst dich treiben lassen. Jage nur nach der Gegenwart Gottes, dass du dem Herrn Jesus gefällst und dass du ruhig bleibst und lass jeden Stress fernen. Wahre Gläubige sind kaltblütig, cool sind sie. Ja, sie sind lässig, sie sind locker, sie sind dankbar in jeder Situation, egal was da passiert. Danke, Herr. Auch das ist von dir. Wie heißt es in der Bibel? Sage Dank alle Zeit für alles. Entweder, ja, dann sagen die Leute, ja, bist du verrückt? Ja, ich bin verrückt. Ich bin versetzt von dieser Welt in diese himmlische Welt. Ich bin verrückt. Und ja, ich danke für alles. Ich danke nicht nur für Glück und Erfolg und Segen und Freude und was weiß ich. Ich danke Gott auch für die Misserfolge. Und ich lerne meistens in Misserfolgen mehr als in all meinen Erfolgen. In meinen Erfolgen, da bin ich lässig und oberflächlich. Und da sage ich, das geht alles gut. Das ist alles wie gebuttert, wie geschmiert, wie geölt. Aber wenn ich Probleme habe, da lerne ich auf den Herrn zu merken, zu beten. Was lehrt dich beten? Die Not lehrt uns beten, ihr Lieben. Die Not. Deshalb danke Gott für die Nöte, die in deinem Leben passieren. Ja, es ist gut. Alles, was Gott gemacht hat bei der Schöpfung, in den ersten 6 Tagen, es war sehr gut. Es war sehr gut. Und weißt du, was Gott geschaffen hat? Gott hat alles geschaffen. Tag und Nacht, Sonne und Mond und Sterne. Gott hat geschaffen auch die Pflanzen, auch die Tiere, auch die komischen Tiere und gefährlichen Tiere, die Tiger und Löwen und all das. Das hat der liebe Gott alles geschaffen. Und es war sehr gut. Auch die Schweine hat Gott geschaffen. Und du sagst ja, für was hat Gott diese Schweine geschaffen? Ihr Fleisch hat er verboten zu essen, aber die Schweine sind für Unratbeseitigung da, für den ganzen Müllbeseitigung, und die Schweine können das besser machen wie jede Fabrik. Die können Müll beseitigen und verarbeiten. So, Gott hat alles geschaffen und alles hat bei Gott einen Zweck. Mit Zweck, er hat mit Zweck uns geschaffen. So, lass dich nicht aus der Fassung bringen, bete weiter, geh deinen Geschäften weiter nach. Wahre Gläubige, sie lassen sich nicht vom Weg abbringen. Danke alle Zeit für alles. Vater, ich danke dir auch für den Schiffbruch, der Apostel Paulus hier. Er preist Gott im 2. Korintherbrief, du kannst nachlesen, für die Schläge, dass er wilden Tieren vorgeworfen wurde, dass er, ja, mit, was weiß ich, mit wem alles er gekämpft hat. Er dankt Gott für all diese Kämpfe. Fang an, Gott zu danken für deine Schwierigkeiten in deinem Leben, und du wirst merken, das geht so lässig. Fang an zu danken. Nimm einfach alles aus Gottes Hand. Und lass dich in Gottes Hand fallen. Und du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Er lässt, der liebe Gott lässt dich nicht aus der Fassung fallen. Er hält dich fest. Auch so vieles vermasselt und verdorben ist. Der Herr Jesus geht an dir nicht vorbei. Guck mal, der Petrus hat dem Malchus das Ohr abgeschlagen. Und was macht der Heiland? Mitten drin in der Verhaftungsphase, dann nimmt er das Ohr und klebt dem Petrus an, diesem Malchus an. Das ist das erste Wunder der Heilung, wo ein Unfall geheilt wurde oder Missgeschick geheilt wurde. Also der Herr Jesus lässt uns nicht in den Stich und lässt uns nicht, dass wir uns blamieren, wenn du richtig mit dem Heiland gehst. Bleib beim Herrn Jesus, halt zu ihm fest. Lass dich nicht ausnützen. In meiner Bibel heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich möchte ein paar Wahrheiten heute sagen. Weißt du, lass dich nicht auslaugen. So viele Menschen lassen sich ausnützen durch andere Menschen. Diene Gott zuerst einmal. Mit allem, was du hast, was du bist, was du kannst, diene ihm. Und dann, ja, wenn es noch Zeit übrig bleibt, dann hilfst du auch den anderen Menschen. Aber zuerst einmal kommst du und deine Familie und was zu dir gehört, so dein Kiez, deine Umgebung. Und dann kannst du weitergehen. Soll seinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und viele Menschen kommen nach Hause und sind zu Hause wie Bettler dann, so wie dieser Samariter, der hat sich verausgabt. Alles, was er hatte, hat er dem armen Kerl gegeben, der unter dem Räuber fiel. Musste das sein? Hat das Gott gewollt? Jesus erzählt nur eine Geschichte und Gott sei Dank, dass es nur eine Geschichte war. Ein Gleichnis, dieser Samariter, die Geschichte vom Samariter. Aber so viele Christen kommen abgekämpft, ausgelaugt, ausgebrannt, abgearbeitet nach Hause, weil sie denken, sie müssen die Welt retten. Ich werde am Sonntag, mir ist für Sonntag die Predigt sehr groß geworden. Wie wird Gott? Gott will nicht, dass du dich kaputt machst. Gott hat kein Interesse, dass du dich auslaugen lässt und ja, ausnehmen lässt. Und dann kommt er nach Hause, dieser Samariter. Ja, hat alles verplempert. Das habe ich für den Mann da gegeben, der unter die Räuber gefallen ist. Diese Geschichte solltest du mal zu Ende denken. Wie er ist vom Leben gestraft, dieser Samariter, der dem anderen geholfen hat. Und so viele Menschen sind oft gestraft, weil sie denken, ich muss der ganzen Welt helfen, den ganzen Flüchtlingen, den ganzen armen Menschen überall. Nein, du kannst den Armen helfen, wenn du kannst und die Möglichkeit hast und wenn du ja, vom Herrn so wirklich gezeigt bekommst, da ist jemand in großer Not, bitte hilf. Und dann sollst du Almosen geben und dann soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Denk an diese Geschichte zu Ende von diesem Samariter. Viele Menschen denken nur, der gute Mann hat dem geholfen. Ja, und so viele denken, sie können sich den Himmel verdienen, indem sie Gutes tun. Der barmherzige Samariter ist ein armer Hund für mich. Entschuldigung. Da kam wie ein Bettler nach Hause. Der das ganze Geld verplempert und dann sagt er, kommt, er hat gar kein Geld mehr gehabt. Woher weiß ich das? Weil er dem Wirt sagt, wenn ich noch vorbeikomme, dann zahle ich noch was dem Rest, wenn es noch was fehlt. Er hat sich verausgabt, dieser arme Kerl, sich abgehetzt, sich aufgearbeitet und sein Geld, seine Freizeit, seine, ja, alles, was er hatte, seine ganze Kraft geopfert, bis er den zu den Herbergen gebracht hat. Du solltest hier einfach denken, hier, ich bin hineingeboren in diese Zeit, ich soll Gott gefallen, als erstes, das Nummer eins, dass ich Gott gefalle, dass ich dem Herrn diene, dass ich meiner Seele diene. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und dem Schaden an deine Seele, was nützt es? Was nützt die ganze Bequemlichkeit, was nützt der ganze Luxus, was nützt alles, was du so erreichst und erarbeitest, wenn du deine Seele verlierst? Und so viele Menschen verlieren ihre Seele, ich habe jetzt nichts, ich habe mich verausgabt für diesen armen Mann, der da unter der Räuber fiel. Du solltest nur den Menschen zeigen, wie man nicht unter die Räuber fällt. Du solltest das Evangelium predigen. Das wäre wichtiger, als das gerade so barmherzigen Samariter spielen. Hilf den Menschen, sich selber zu finden, dass er aufpasst. Der Levit und der Priester, sie gingen vorbei. Das sagt er, das geht mir nicht an. Und Gott sagt mir nicht, dass ich dem helfen soll. Es ist hart, was ich sage. Ich will ein paar heilige Kühe hier schlachten an dieser Geschichte. Lies einmal ehrlich die Geschichten der Bibel zu Ende. Belüg nicht dich selbst. Und es gibt so viele fromme Lügen, wo der Teufel uns einspannt und wo wir dann plötzlich gar keine Zeit mehr haben für uns selbst, nicht für unsere Familie, nicht für den lieben Gott. Wir haben gar keine Zeit, weil ich bin so gefordert mit diesem armen Kerl hier, dass ich ihn in die Herberge bringe und dass es ihm gut geht, dass er überlebt. Vernachlässige dich selbst nicht. Und so viele Menschen vernachlässigen sich selbst, die beten für andere, die beten für die halbe Welt, für Deutschland, Israel und Amerika und Russland und für Trump oder was weiß ich. Ich kriege laufend Briefe von Amerika, von diesen Christen, die jetzt zur Wahl gehen müssen demnächst und den Präsidenten wählen. Bitte betet für Trump, dass er Präsident bleibt und das und so weiter. Das ist doch nicht meine Sache. Die sollen selber beten. Ich bin kein Amerikaner und es geht mich auch gar nichts an. Die Leute sollen selbst beten. Und die meisten Leute, die andere aktivieren, tun selbst nicht. Meistens, wenn ich so in der Seelsorge bin und die Leute sagen, kannst du für das beten und für jenes beten, dann frage ich immer, hast du schon selbst gebetet? Und die meisten haben selbst nicht gebetet und beten selber nicht. Die tun nichts, aber die wollen das andere was tun und die stehlen deine Zeit. Die stehen deine Zeit. Ich habe lernen müssen, als Prediger in Heilbronn war das, ja, ein paar Mal, meistens, und an Weihnachten, da gibt es zu Hause Knatsch, meistens in vielen Familien, da gibt es Streit unterm Weihnachtsbaum. Ja, und ich habe ein paar Mal meine Weihnachten versaut, meine Weihnachten für meine Familie, weil ich ständig mit den Leuten beschäftigt war, um denen zu helfen, sie auseinanderzubringen und was weiß ich, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber die haben selber nicht viel gemacht. Die haben einfach das sich gehen lassen. Viele Menschen lassen sich einfach gehen. Und deshalb, du bist nicht ihr Dackel, du bist nicht ihr Hirte und ihr Aufpasser. Das macht der liebe Gott oder gar nicht. Ja, du kannst ihnen Mut machen, so und so macht man das. Bete, weil selber, geh mal auf die Knie und preise Gott und Gott wird es tun. Und der Teufel versteht zu veranlassen, dass du dich selbst vernachlässigst. Deine Freundlichkeit wird ausgenutzt, deine Güte, deine Hilfsbereitschaft, deine Selbstlosigkeit wird ausgenommen. Ich will dich zur Realität bringen. Du bist in diese Zeit geboren und diese Zeit ist eine herausfordernde Zeit. Eine herausfordernde Zeit. Deine Opferbereitschaft wird unverschämt so oft ausgenutzt. Pass auf, was da passiert in deiner Umgebung. Der Levit und der Priester, die ließen sich nicht ausnützen, für fremde Zwecke ihr Leben missbrauchen oder sich instrumentalisieren für irgendwas und dass sie beide ausgebeutet und ausgeschlachtet werden. Nein, die haben gesagt, wir beten Gott an, wir gehen in den Gottesdienst und das ist für uns wichtiger, als das irgendwas Menschliches zu tun, eine Aktion irgendwo zu machen, auf einer Demonstration zu gehen, für Frösche und Pelztiere demonstrieren. Ja, die Leute verstehen einen zu aktivieren, das muss gemacht werden. Ja, für die Umwelt, du siehst ja alles verdreckt, für das Klima, da müssen wir was unternehmen. Gewiss, aber der Teufel versucht uns abzulenken und umzudirigieren, dass wir ganz was anderes machen und ganz was anderes tun. Es ist also so wichtig, wach auf und tu das Bestmögliche, was du kannst in deinem Leben. Wenn du dein Leben verschwendest, dann wisse, wofür du dein Leben verschwendest. Was ist der Sinn des Lebens? Wofür verschwendest du dein Leben? In der Bibel steht es einmal von Maria Magdalena und von ihr heißt es, sie tat, was sie konnte. Und deshalb ist auch für uns sehr wichtig, tue, was du kannst. Tue, was dir Gott gegeben hat. Das, was du hast. Maria Magdalena hat hier ein Nadenölfläschchen gehabt und mit diesem Fläschchen salbte sie Jesus und sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und wir sollen anfangen, in unserem Leben zu fragen, Herr, ich will ein gutes Werk an dir tun. Nicht an den Judas oder die Juden, die Pharisäer, die Scheinheiligen. Nein, ich möchte an dir ein gutes Werk tun. Viele tun gute Werke, aber für den Teufel. Entschuldigung, dass ich das sage. Die dienen dem Teufel und merken das nicht einmal. Wenn du Armen hilfst und helfen willst, dann gib ihnen etwas. Und das ist so wichtig, dass ich dir sage, lehre die Menschen zu angeln. Gib ihnen Angelhaken, zeig ihnen, wo ein Regenwurm zu finden ist und wie man fischt und wo es Fische gibt. So, und erkläre die Leute, lehre sie zu fischen, auf eigene Füße zu stehen, etwas für sich selbst zu tun. Und du wirst sehen, das ist viel wirkungsvoller. Als ich in Russland war, ich war so schockiert, da nach der Wende, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, da habe ich so viele Hilfsgüter nach Russland transportiert und andere Ostländer auch. Aber ich habe eines gelernt, Gott hat zu mir gesprochen, Johannes, du musst nicht diesen Leuten unbedingt helfen. Da bringe ich nach Moskau oder in der Nähe von Moskau einen Sattelzug mit allen möglichen Lebensmittelsachen und Gebrauchsgegenstände, Rollstühle und dergleichen. Und dann lade ich das alles aus und dann ruft ein Bruder aus der Schweiz den Bruder an, wir werden kommen, wir bringen dir das und das und das und das. Die liebe Zeit, die werden da versorgt, riesig, verstehst du? Und dann gehe ich mal durch die Ortschaft spazieren ein bisschen und da habe ich eines gesehen, bei den Kommunisten, also ehemaligen Kommunisten sowieso, da gibt es Karotten, da gibt es das, da gibt es das, da gibt es jenes. Und dergleichen, aber bei den Christen, da spreche ich ja eine Familie an und sage, ja, warum pflanzt ihr bei euch im Garten nicht? Euer Garten verwahrlost, warum pflanzt ihr da nichts an? Dann sagt er, ach, Bruder Matthäus, wir kriegen so viel aus dem Westen, Konserven und dergleichen, da müssen wir nicht mehr einpflanzen oder pflanzen und ernten. Du siehst, die Leute werden zu, die ganzen Hilfsaktionen, die werden zur Faulheit erzogen. Die werden zur Faulheit erzogen, zur Lässigkeit erzogen. Und wir sind dann Christ als Christen schuld, dass wir die unterstützen. Wir sollen ihnen helfen, dass sie was machen. Und dann habe ich meine ganzen Hilfsaktionen total umgepolt und verändert. Dann habe ich Nähmaschinen besorgt, ihnen Druckmaschinen besorgt in einer Gemeinde, und in einer anderen Gemeinde habe ich dann Schreinerei aufmachen lassen, also Schreinerwerkzeuge besorgt, so dass sie Möbel produzieren und arbeiten können. Und dann habe ich von der NVA 60 große LKWs, 40 Tonnen bekommen. Ich kann natürlich die nicht fahren, aber die Geschwister in Russland, die haben da Ersatzteile, und da haben sie alles möglich, und die waren noch gut, diese Autos fuhren noch. Da habe ich in der Gemeinde einen LKW abgegeben, in der anderen Gemeinde abgegeben. Da habe ich gesagt, gründet ein Komitee und wirtschaftet damit. Ihr könnt den Leuten beim Umzug helfen, ihr könnt, was weiß ich, Bauschutz wegfahren und so weiter, und für das Geld könnt ihr euch einander finanzieren. Und das, heute laufen noch einige solche LKWs in Rumänien, in Bulgarien und in Russland vor allem in Russland, in Königsberg, in dieser Gegend auch einige hingebracht, einfach so verteilt in den Osten. Und das hat mir Gott gesagt, du sollst den Leuten zeigen, sich selbst zu helfen, selbst was zu tun. Aus sich selber, auch wenn es schwach ist. Ja, das ist, wir kriegen immer Konserven aus dem Westen, verstehst du? Das ist nicht gesund. Und gesund ist es sowieso nicht, sondern das, was im Garten wächst. Das ist gesünder. Zeige ihnen, wie man siegreich lebt, wie man Bibel studiert, wie man mit Gott wandelt, wie man mit der Sünde bricht. Zeig den Leuten, wie man den Teufel zum Fenster rauswirft. Verstehst du? Und wie man ein anständiges Leben lebt. Du hast so viele Möglichkeiten heute, das hast du früher nicht gehabt. Ich denke nur an mein persönliches Leben. Früher habe ich all das nicht gehabt. Ich habe nur geträumt, ich würde gerne dies und das tun. Aber es hat sich so ergeben. Es begab sich, dass plötzlich hier jemand anruft, wo die ganzen Sachen da verteilt wurden von der NVA. Herr Matthäus, haben Sie Verwendung? Sie unterstützen ja im Osten so viele Projekte. Könnten Sie das gebrauchen? Ich habe gesagt, ja. Dann hat zwei Polikliniken habe ich bekommen, und die habe ich zusammen im Kloster aufgebaut, aus 2-1 gemacht, und die arbeiten heute noch. Oder ein Zahnarzt hat mir angeboten, also seine Maschinen da, um Zähne zu behandeln und so weiter. Das habe ich in Moskau einer Schwester gegeben, dass sie dort arbeitet und die Gläubigen behandelt, in Liebe. Also als Zahnärztin. Nur nebenbei. Wir können den Leuten helfen zur Selbsthilfe. Du lebst in dieser Zeit, dass du das machst. Ja, und du musst nicht mehr primitiv bleiben. Du hast die Möglichkeit, zeig den Leuten, wie man das und jenes macht. Lerne, ja, diese Dinge zu gebrauchen. Ich habe Druckmaschinen geschenkt bekommen. Das habe ich dann Richtung Sibirien diese Druckmaschine hingebracht in einem Dorf, und dass sie die Zeitung drucken, die Dorfzeitung, Ortszeitung, und die drucken, und die haben nicht nur die Zeitung gedruckt, sie haben auch Traktate gedruckt nachher später und vieles andere mehr. Hilf zur Selbsthilfe, hilf zur Selbsthilfe. Du bist in diese Zeit geboren, mach etwas aus deinem Leben. Ich rede hart vielleicht, aber das ist nichts für Weichlinge und Feiglinge. Ich habe eine Botschaft, und ich will unbedingt, dass wir etwas unternehmen, dass wir etwas tun von uns aus, nicht nur die Leute streicheln, ihr seid so brav, ihr seid so lieb, und wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nein, wir sollen wandeln mit dem Herrn. Wir sind gerettet, um gute Werke zu tun. Halleluja. Wir können den Himmel nicht verdienen durch gute Werke, aber wir sind gerettet, um gute Werke zu tun. Was sind die guten Werke? Und ich habe eins gelernt, Mitleid nützt nichts. Du musst den Leuten die Wahrheit sagen und nicht nur immer schmeicheln und die Leute streicheln und ihnen sagen, so läuft der Hase. Es ist lang genug geschmeichelt worden in christlichen Kreisen, und es hat nichts gebracht. Schau, wie lau und träge die Christen sind. Ich kann nicht, ich schaff nicht, bei mir geht nichts vor. Was? Doch, stell dich auf deine Hinterfüße und du wirst sehen, es geht, es klappt. Die Leute sind nur geschwächt worden durch laue, träge Predigten, nur noch so süßen, lieben Heilandspredigten. Das habe ich halt nicht viel von lieben Heilandsleute, die nur einfach so in den Himmel kommen wollen. Nein, Gott hat uns hier auf dieser Erde gelassen, dass wir hier sein Reich bauen, seine Gemeinde bauen. Seine Gemeinde ist nicht die Kirche, sondern sein Reich und seine Sache, das ist, dass wir den Menschen helfen. Helfen zur Selbsthilfe, so auch Jesus. Der hat den Leuten den Weg gezeigt. Macht das, ich habe euch ein Beispiel gegeben, tut das, wie ich es getan habe, und dann macht weiter. Die ganzen Gnadenpredigten, was haben sie den Leuten gebracht und was haben sie aus den Leuten gemacht? Ja, wir sind von der Gnade Gottes abhängig, gewiss. Gott arbeitet in der Schwachheit und ich bin in der Schwachheit von der Gnade und Güte Gottes abhängig, dass er mir Dinge zeigt, was ich tun kann, was ich den Leuten sagen darf, wo ich die Leute motivieren darf. Ja, Gott zeigt es. Du bist für diese Zeit geboren, wo Ungerechtigkeit herrscht, Lieblosigkeit herrscht, wo der Böse triumphiert. Für diese Zeit bist du geboren, um die Werke des Teufels zu zerstören. Stell dir mal vor, Gott hat genau dich hier in diesem Stall zur Welt kommen lassen, in diesem Saustall dieser Welt zur Welt kommen lassen. In dieser Zeit ist eine böse Zeit, so heißt es in meiner Bibel. Kauf die Zeit aus. Du bist für diese Zeit geboren. Lass dich nicht hineinziehen in Dinge, die nichts bringen, sondern frag, Herr, was ist es? Was ist dein Wille für mein persönliches Leben? In der Endzeit werden die Menschen streitsüchtig sein. Und was soll ich machen? Ja, wir sollen Friedensstifter sein. Und die Friedensstifter, die werden Kinder Gottes heißen. Die Frieden stiften, die Frieden machen, die zum Frieden beitragen. Was auch immer ist, zank und streite dich nicht. Du kannst schon bei dir zu Hause anfangen, in deinen vier Wänden. Mit deiner Familie, streit dich nicht und zank nicht. Ich habe immer so ein Schild am Auto hinten gehabt, ganz groß früher, gerade du brauchst Jesus. Bis ich da jemand falsch überholt habe und so Porsche-Fahrer überholt mich dann und sagt, dreh die Scheibe runter, gerade du brauchst Jesus. Und weiß ich war so, habe ich gedacht, guck mal, wenn du andere missionieren willst, musst du bei dir selber anfangen. Und dann habe ich ganz schnell das Schild rausgetan, gerade du brauchst Jesus. Ja, habe gesagt, Heiland, ich möchte für dich Reklame sein, aber anscheinend bin ich keine gute Reklame. Ich schneide die Vorfahrt dem und was weiß ich, was ich alles gemacht habe, habe ich rausgetan. Aber irgendwann habe ich schlechtes Gewissen gehabt. Habe gesagt, lieber Heiland, ich möchte doch ein Zeugnis für dich sein. Ich möchte deinen Namen bekennen und ich möchte mich deiner und deiner Worte nicht schämen. Was soll ich machen? Dann habe ich gebetet und hat der liebe Gott mir ein Bibelwort gegeben, das soll ich hinter meine Heckscheibe schreiben. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Da habe ich gesagt, oh lieber Gott, das ist nichts Gutes. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und das habe ich klein geschrieben, dass man nicht gar nicht so groß sieht, so kleine Schrift. Und da bin ich rumgefahren, eine ganze Weile. Da habe ich gedacht, aber was soll denn dieser ganze Unsinn? Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und dann stand mein Auto irgendwo im Park, und das war in Augsburg, und dann ist ein Zettel dran, bitte rufen Sie uns an. Und dachte, da hat er das angefahren, vielleicht ist was, ein Kratzer haben Sie gemacht oder sonst was, aber ich habe nichts gesehen an meinem Auto. Und dann rufe ich an und sage, entschuldigen Sie, an meinem Windschutzscheibe war ein Zettel dran, das war Ihre Telefonnummer, um was geht es? Sagt er, wir möchten Ihnen danken. Ich habe gesagt, für was? Ich habe nichts getan. Dann sagte er doch, wir haben uns an Ihrem Auto, als wir dort standen, gezankt und gestritten. Es ging um Ehescheidung, wie machen wir das und wie lösen wir die Ehescheidung und dergleichen. Und wir sind Christen und wir haben uns so gestritten. Und dann lesen wir diesen Spruch, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst. Und wir sind gleich ins Gebet gegangen, stell mal vor. Und dann wusste ich, ich habe meinen Auftrag erfüllt und habe ganz schnell wieder das Schild wieder weggemacht und nach einem anderen Schild gesucht, oder damit ich nicht mit diesem Spruch rumfahren will. Weißt du, manchmal muss man wenn der Druck vorbei ist, wenn der Auftrag erledigt ist, kannst du diesen Auftrag abhaken. Ja, muss nicht immer sagen, das muss ich mein Leben lang, weil es vom Herrn ist, dieser Spruch, muss ich mein Leben lang damit rumfahren. Dann habe ich einen anderen Spruch mehr rausgesucht später. So, du bist für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Situation, für ein bestimmtes Werk von Gott berufen und dort hingestellt. Und es ist so wichtig, dass du gehorchst dem Heiligen Geist, gehorchst und das machst, was der Heilige Geist dir zeigt. Und der Heilige Geist zeigt durch den Porsche-Fahrer da, ja, gerade du brauchst Jesus, verstehst du? Und dann tue ich mein Schild weg, da gibt es Veränderung. Du siehst, wie Gott arbeitet. Gott klopft auf die Finger und sagt, so, Matthäus, so wird es gemacht und so weiter. Und Stück für Stück bringt er uns in diese Position, wo wir was tun können für ihn. So, In der Endzeit werden die Menschen streitsüchtig sein. Da könntest du ganz großes Schild hinten aufschreiben: Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst. In den Gemeinden hin und her, in den Familien hin und her, verstehst du, da ist so viel Zank in den Ehen, ist so viel Zank und Streit. Wenn du den ganzen Tag mit Hass, mit Wut im Bauch herumläufst, dann bist du moralisch genauso ein Mörder wie derjenige, der einen umbringt mit einer Waffe. Deshalb ist es so wichtig: Lieber Gott, hilf mir, dass ich friedvoll bin. Denn die Friedlichen, die Friedmacher oder die Friedenstiften, und unser König Jesus Christus ist der Friedensmacher, der Friedefürst, verstehst du? Wir gehören doch zu Jesus, und dann sollten wir für den Frieden sorgen. Wir können nicht so leben, wie die Welt lebt, sonst zerstören wir uns selbst. Wenn ihr euch zankt und streitet, dann seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Ja, die Leute fressen sich gegenseitig auf, obwohl sie keine Kannibalen sind. Aber mittlerweile haben wir so viele geistige Kannibalen. Sünde ist wie ein Sauerteig, dir in unserem Denken. Deshalb, du bist für diese Zeit geboren. Du hast diesen Auftrag von Gott bekommen: Mach das und dies und so weiter. Und jetzt finde heraus, was sollst du machen? Ich denke nur an die Geschichte von Kain und Abel. Gott sagt zu Kain: Kain, die Sünde steht vor der Tür. Du aber herrsche über sie. Das heißt, du kannst über die Sünde herrschen, wenn du willst. Über die Macht der Sünde. Du aber herrsche über deine Sünde. Du kannst über den Hass herrschen, dass du sagst: Also den oder die kann ich nicht ausstehen. Du kannst, ja, das Negative und die Angst kannst fühlen, regelrecht, verstehst du? Seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und herrsche über die Sünde, die vor der Tür liegt, das Böse, über die Völker, Morde. Und ich denke nur im Zweiten Weltkrieg, wie viel Hass wurde gesät in den Herzen der Menschen auf der Seite oder auf der anderen Seite. Da segnet man die Waffen, Gott mit uns. Die Franzosen segnen die Waffen und die Deutschen segnen die Waffen, Gott mit uns. Aber mit wem kann der liebe Gott sein? Mit niemandem von den beiden. So, wir sollten Frieden stiften. Und das Ergebnis war der Zweite Weltkrieg, weil die Leute gar keine Ruhe gaben. Die hassen die Franzosen, die Engländer. Du musst nur die Geschichten so ein bisschen lesen und sich einlesen, was alles so passiert ist. Dieses paranoide Denken. Ja, auch der deutschen Christen damals, auch hier im Dritten Reich, dieses Denken macht die Leute kaputt, zerstört ein Volk, eine ganze Nation. Jesus sagt uns, wir sollen keinen hasserfüllten Zorn haben und hegen auf keinen Menschen. Selbst wenn ich einen Dummen sehe und sage zu ihm: Du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Der Narr ist des höllischen Feuers schuldig. Wenn du das sagst, dann das trifft dich. So wie du in den Wald hineinrufst, so halt es aus dem Wald raus. Also wir sind in dieser Zeit hineingeboren. Und deshalb, wir werden so provoziert. Der Teufel versteht uns so provozieren, dass eine Lause uns über die Leber läuft, jemand auf unser Hühneraugen tritt, und dann gehen wir gleich hoch, sind gleich in Panik. Und so weiter. Matthäus 5, Vers 22. Du darfst zu niemandem sagen, du bist eine wertlose Person. Bei Gott ist jeder einzelne Mensch sehr wertvoll. Auch der Mensch, der ganz dumm ist, ungebildet ist. Ja, im Dritten Reich hat man diese Leute vergast. Und heutzutage geht es auch nicht besser. Wenn ich daran denke, kann man schon im Mutterleib untersuchen und feststellen, wird das Kind gesund oder wird nicht gesund. Und die raten schon bei ungesunden Kindern, abzutreiben. Sogar einen Tag vor der Geburt sogar noch ist schon bei manchen Gegenden erlaubt. Also du siehst, der Mensch ist ein Mörder, ohne dass er groß irgendwas nach außen tut. Wie viele Mörder laufen unter uns rum? Wenn wir den ganzen Tag herumlaufen und denken, was für ein Idiot ist der, oder will, und dann werden wir merken, das fällt auf uns zurück. Dann plötzlich wirst du so verschrien, wirst du so abgestempelt. Und das tut dir gar nicht gut. Deshalb, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut sie ihnen auch also, sagt der Herr Jesus. Wenn wir denken und fühlen negativ, dann ziehen wir die Todesenergie in unser Leben auf und wir geben unsere Lebensenergie, Lebenskraft ab. Verstehst du? Nur für dumme Sachen, du Narr, du Trottel, du Idiot. Und Berliner können noch anders schimpfen, Bayern auch noch, die Bayern können auch noch besser schimpfen. Wir können uns die Trennung von der Liebe nicht leisten als Christen. Wir sind geliebt von Jesus und wir waren alle Sünder, wir waren alle Verräter, wir waren alle in der Finsternis. Und Jesus hat uns angenommen. Und deshalb, wir sollen uns einander auch annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Also, wir sind in einer ernsten Zeit geboren. Du bist für diese Zeit geboren, für diese Situation. Und denke eins, ohne Liebe wird unser Herz zu einer Mördergrube, zu einem Konzentrationslager. Wir werden Verbrecher, wenn wir nicht Liebe üben. Und Christen sollten anfangen, Liebe zu üben. Was du willst, tust ihnen. Wir sind das, was wir in unserem Inneren sind, in unserem Denken, nicht im Kopf, sondern in unserem Herzen. Denn die Bibel sagt, aus dem Herzen kommt all das raus. Das Herz ist das Zentrum des Menschen, nicht der Kopf. Manche Leute sagen der Kopf, aber das Herz, ohne Herz kann kein Mensch leben. Wenn das Herz stillsteht, bist du tot. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen künstlich beatmet werden, aber das Herz ist das Ausschlaggebende. Zur Zeit haben die Juden, also damals zu der Zeit Jesu, haben versucht, das Gesetz zu umgehen, welche Form auch immer. Das Herz ist ausschlaggebend. Weißt du, wenn es ihnen nicht was passte, dann haben sie das so umgedeutet. Sie haben das Wort Gottes nicht richtig genommen. Sie haben gedacht, wir machen easy life. Wenn ein Jude einen Sabbatweg gegangen ist oder gehen sollte, 1200 Meter bis zur nächsten Synagoge oder Gebetsstätte oder und noch weiter verreisen wollte, am Sabbat durfte man nicht auf einem Esel sitzen, aber auf dem Wasser, im Schiff durftest du sein. Und dann haben sie einen Wasserschlauch genommen, sich auf den Esel gesetzt und auf dem Wasserschlauch, die sitzen auf dem Wasser. Die sind nicht auf dem Esel. Also so Tricks, Gott braucht keine Tricks. Ich habe einen frommen Israelin mal in Israel kennengelernt, in Jerusalem. Der macht große Sprüche da für den Herrn Jesus und die Juden, messianische Juden, aber der ist ein Lügner für mich. Dann habe ich gesagt, gehst du auch in die Synagoge? Ja, ich gehe in die Synagoge. Aber dann sagte ich, ich fahre bis kurz vor der Synagoge mit dem Auto hin und dann laufe ich das Stück bis zur Synagoge. War ich ein Blödsinn. Weißt du, also wenn Gott sich austricksen lässt, Gott lässt sich nicht austricksen. Gott ist nicht irgendwie so einer, der ein Auge zudrückt und auf dem anderen Auge nicht sieht. Und so, oder manche orthodoxe Juden sind so schlau, weißt du, du solltest keine Arbeit am Sabbat tun. Und was machen sie? Die haben Lichtschranken. Verstehst du, wenn du in eine Wohnung reingehst, über die Lichtschranke, da geht die Tür auf und so weiter und die Tür wieder zu. Alles nur so Trickse. Wir sollen reell sein, wahrhaftig sein. Wir sind in dieser modernen Zeit. Wir dürfen diese Dinge benutzen und gebrauchen. Die Lichtschranke oder was auch immer es sein mag. Oder dass unsere Mikrowelle sich einschaltet für das und das, damit unser Essen gewärmt wird. Ja, wir dürfen diese Dinge benutzen, aber wir sollen nicht sagen, ich bin heilig, ich bin perfekt. Es ist Scheinheiligkeit. Jesus sagt, ihr Heuchler. Wir sind in einer guten Zeit geboren, aber viele, viele Menschen sind Heuchler. Als Jesus seinen Dienst begann, rief er die Pharisäer wegen ihrer Heuchelei auf und sagte, ihr Heuchler, ihr führt ein Doppelleben, ihr tut so, als ob. Bleibt normal. In der Bergpredigt, wenn du die Bergpredigt liest, da ist das Programm Jesu, das ist die Messlatte, da wird unser menschliches Verhalten angegeben, wie wir uns verhalten sollten Gott gegenüber. Selig sind die. Ja, wenn dich jemand verärgert, wie soll ich das machen? Ja, dem Herrn überlassen. Du sollst dich nicht ärgern. Und wenn dich eine Hand ärgert, pass auf, wie grausam das ist, hau dir eine ab. Lieber mit einarmig ins Reich Gottes zu gehen, als mit beiden in die Hölle. Also du sollst dich nicht ärgern. Bis heute ärgert Jesus die religiösen Führer. Immer noch, verstehst du, und weist auf ihren Mangel hin, dass sie alles nur vorspielen. Du bist für diese Zeit geboren, nicht nur Theater zu spielen. Obwohl wir Theater spielen müssen, geistlich. Wir sind ein Schauspiel vor der unsichtbaren Welt. Wir sind es. Aber deshalb, wir sollten nicht nur mit dem Mund Gott bekennen, sondern auch mit den Händen und Füßen. Mit Händen und Füßen. Es ist so wichtig, Geschwister, du bist für diese Zeit geboren, ich bin für diese Zeit geboren und ich möchte in gar keiner anderen Zeit geboren werden, dass ich anders zur Welt gekommen wäre. Ich habe vieles gesehen, vieles hat mich glücklich gemacht, vieles hat mich unglücklich gemacht, was ich im Lauf der Geschichte alles erlebt habe in den 70 Jahren. Ja, und Jesus sagt, wenn dich jemand beleidigt, gerade die Bergpredigt, wenn du negative Dinge erlebst, nimm diese negativen Dinge die Macht weg. Lass dich nicht ärgern. Ja, geh weiter. Die Welt wird immer negative Dinge erleben. Ihr habt Ja, Arme habt ihr immer bei euch. Problemmacher habt ihr immer bei euch. Oder schwache Leute habt ihr immer bei euch. Schwierige Leute habt ihr immer bei euch. Die werden nicht aussterben. Was glaubst du, dass wir hätten bald das Paradies hier auf Erden, aber das geht nicht, die sterben nicht aus. Kain ging vom Angesicht des Herrn weg, so steht es in der Bibel vom Kain. Geh du nicht dem Herrn weg, sondern bleib bei dem Herrn. Christen haben die 10 Gebote und die sollen diese anwenden und ja, und nicht nur richtig definieren, sondern auch richtig ausleben, die 10 Gebote. Du bist für diese Zeit geboren, dass du hier die Ungerechtigkeit überwindest, die Lieblosigkeit überwindest, den Unglauben überwindest. Das sind diese Dinge. Das, was du vermeiden kannst, das vermeide und tu das, was Gott gefällt. Wenn wir damals gelebt hätten, wir hätten alle gesagt, die Adam und wir alle Generationen danach, ja, wir haben nichts Gutes erlebt. Wir haben nur Dornen und Disteln geerntet oder ja, erlebt und so weiter. Wir sind arme Sünder. Das ist wahr, aber ich sollte hier Salz und Licht sein in dieser Welt. Und deshalb, ich bin für diese Zeit, für jetzt und hier geboren, dass ich diese Dinge verändere, umändere, dass ich diese Welt, meine Umgebung erleuchte mit dem Licht Gottes. Und Jesus sagt zu dieser Ehebrecherin einmal, aber das sagt er auch zu uns, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist. Niemand außer Jesus konnte das Gesetz einhalten oder ja, erfüllen. Ja, war alles Gesetzeserfüllung. Und deshalb halte ich an Jesus. Halte ich an Jesus. Wir sind in einer Zeit geboren, wo jetzt ganz einfach ist, das Gesetz Gottes zu erfüllen, den Willen Gottes zu tun. Ich bin Gott so dankbar für diese Zeit, dass es den Heiligen Geist gibt. Stell dir mal vor, der Henoch hat keinen Heiligen Geist gehabt. Der wusste nichts von Jesus und er wandelte doch mit dem Herrn. Oder ich denke noch, viele andere im Alten Testament, all die Leute im Alten Testament, die kannten das nicht, was du heute kennst. Du hast die ganze Bibel, du hast Psalmen, du hast die Propheten, und du hast die Offenbarung sogar, du weißt, was kommt. Du bist so privilegiert für diese Zeit und dann könntest du unheimlich viel machen. Und die haben, ohne den Heiligen Geist waren sie tapfer. Die drei Jünglinge, die gingen in den Feuerofen und so weiter, ohne den Heiligen Geist, nur weil sie das Gesetz Gottes hatten und sagten, wir werden uns nicht versündigen, wir werden keine anderen Götter anbeten. Oder Daniel in die Löwengrube, ohne den Heiligen Geist. Schaut, das Alte Testament zeigt, man kann auch ohne den Heiligen Geist gottselig leben, aber jetzt, du bist in dieser Zeit geboren, in dieser Welt, wo das alles in Hülle und Fülle ist, und du hast die göttliche Fülle hier, wir müssen nur nehmen, nur gebrauchen, nur umsetzen, nur ausleben, das ist so fantastisch. Jesus hat alles vollbracht. Und das weißt du alles durch das Evangelium. Und du bist so privilegiert heute, wenn du daran denkst, im dunklen Mittelalter, was haben die Leute von Gott gewusst? Gar nicht so viel. Und die konnten oft nicht lesen und nicht schreiben. Und der Pfarrer hat lateinisch gepredigt. Und ja, es war gut. Verstehst du, es war wunderbar. Aber sie haben nichts verstanden, aber du verstehst es, das Wort Gottes, und ich bin Gott dankbar für die Bibelübersetzung, dass das Wort Gottes uns ja frei zugänglich ist, und du kannst heutzutage nicht nur eine Bibelübersetzung dir leisten, da gibt es so verschiedene gute Übersetzungen, und du kannst lesen, und so privilegiert bist du. Noch vor einigen Jahren in Russland, da hat nur der Pfarrer vorne eine Bibel gehabt, weil der Steiner eine Bibel da eingestampft hatte, und da hat nur die Bibel gehabt, und die Leute haben aus der Bibel, was sie gehört haben, die Bibel zu Herzen genommen und ausgelebt. Und da gab es in Moskau gab es einen Theatermenschen, der für das Theater gearbeitet hat, und er ist Christ geworden, und er wollte, dass die Leute die Bibel kennenlernen. Der Christ, dieser Theatermensch, war aber Kommunist, und er war schlau und ohne falsch, und dann hat er gesagt, wir müssen etwas machen hier in unserem Land. Wir müssen das Wort Gottes, also die Bibel, durch Kakao ziehen. Wir müssen das den Leuten vorlesen, was da alles so in der Bibel drinsteht, was für Unsinn da drinsteht. Wir müssen es vorlesen. Aber das hat er ganz bewusst gemacht, damit die Leute mitschreiben können, die Bibel, was er vorliest. Durch falsche Vorzeichen, raffiniert, der steht es eingefädelt, der hat über die Bibel geschimpft, aber die Leute haben mitgeschrieben in der Untergrundkirche. Und ich war erstaunt, als ich ganz am Anfang nach Glasnost und bei der Streuke nach Russland fuhr, da gab es so viele Christen, die haben Hefte gehabt, Bibelhefte, also die ganzen Bibelbücher mitgeschrieben, und die haben mir erzählt, das haben wir damals noch unter den Kommunisten alles aufgeschrieben, was in der Bibel drinsteht, weil der Theatermensch das alles so öffentlich schön vorgelesen hat. Ja, und wir haben nur mitgeschrieben. Gott ist schlau und Gott benutzt auch den Teufel, um sein Reich zu bauen. Verstehst du? Und du bist in einer Zeit geboren, dass du deine Möglichkeiten nutzt und ausnutzt, so wie dieser Theatermensch. Das sagt, wir müssen was machen. Und der wollte unbedingt ja, die Bibel und das Volk bringen. Und so, ja, nicht nur einmal in Perm habe ich Leute kennengelernt, die so mitgeschriebene Bibeln hatten aus dieser Zeit, damals, was über Radio verbreitet wurde, Radio Moskau noch, verstehst du, auf Kosten des Staates. Gott ist schlau und Gott benutzt auch den Teufel, auch den Kommunisten, warum auch immer. Jesus hat alles vollbracht, wir haben den Heiligen Geist als Beistand und unseren Helfer, das haben die Leute alle gar nicht gehabt. Du lebst in einer fantastischen Zeit. Du, der Heilige Geist, sobald du Schwierigkeiten hast, sagt er, beruhige dich, komm runter. Der Heilige Geist ist wie eine Narkose, damit Jesus sein Werk an dir vollbringen kann und so weiter. Dann beruhigt er dich. Oh, ich lass mich gefallen, Herr. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und so läuft schon die ganze Geschichte. Du siehst, das hast du jetzt. Und das haben die Leute, auch die Apostel, noch gar nicht gehabt. Auch die Apostel haben die ganzen Briefe nicht gehabt. Die Apostel hatten die Offenbarung nicht als solches gehabt. Irgendwo ist das nur rumgelaufen, irgendwo wurde es verkauft, irgendwo wurde das nur umgesetzt oder gleich. Aber sie haben das, ja, den Heiligen Geist und die Kraft und die Gnade Gottes erlebt und erfahren. Ich bin begeistert von der Gnade Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, heißt es dann. Der Heilige Geist gibt uns das Wollen und das Vollbringen. Das war alles gar nicht da. Da musst du so kämpfen. Aus Idealismus musstest du in den Tod gehen. Wenn du so Bücher liest, oder Märtyrer aus der vorchristlichen Zeit, vorbiblisch, also vor neutestamentlichen Zeit, dann mussten die Leute aus Idealismus in den Tod gehen. Ja, so wie die Kommunisten. Aus Idealismus starben sie für die Idee von Marx und Lenin und so mussten sie für die göttliche Idee einfach aus Idealismus in den Tod gehen. Aber jetzt hast du den Heiligen Geist, hast du die Gnade. Verstehst du? Das kommt wieder. Wenn die Entrückung der Gemeinde Jesus stattgefunden hat, dann wird der Heilige Geist weggenommen werden. Dann müssen die Leute selbst als Märtyrer in den Tod gehen. Das wird schrecklich sein. Jetzt schon mit dem Heiligen Geist läuft bei den meisten nichts. Aber dann, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist. So, du bist in dieser Zeit geboren, nutze die Zeit, kauf die Zeit aus. Jesus will dich wiederherstellen. Und das war alles gar nicht drin. Das musst du selber krampfhaft erarbeiten, in Streben und so weiter und kämpfen, dass Gott dich verwendet, dass Gott dich gebraucht, dass du ein Priester wirst, was weiß ich, und dann viel an versagt. Aber der Herr Jesus behebt unseren Schaden in unserem Leben. Oder sagt, ohne mich können sie gar nichts tun. Stell dir mal vor, in was für einer Gnadenzeit lebst du? Du kannst alles tun durch die Gnade Jesu. Ich stehe bei euch alle Tage bis an der Ende der Welt, sagt der Herr Jesus. Der Heilige Geist tröstet uns, beruhigt uns, während Jesus an uns rumdoktert, so in dieser Narkose, dann macht das auf, macht das zu, pflanzt das neue Herz rein und nimmt das steinerne Herz raus und gibt uns einen neuen Geist, was auch immer ist. Arbeitet an unserer Seele. Das war alles vor Jesus, vor Ostern gar nicht da. Wir leben in der nachösterlichen Zeit und was für eine Gnade ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat der Hiob im Glauben gesprochen. Der hat noch gar keine Ahnung gehabt von all diesen Dingen. Aber du hast von all diesen Dingen Ahnung heute. Du weißt so viel. Du weißt so viel. Und wer viel weiß, von dem wird auch viel verlangt. In aller Liebe. Du bist für diese Zeit geboren, ist mein Thema. Der Herr gibt dir das Wollen, das Vollbringen. Und der Herr arbeitet an dir, macht dich brauchbar für sein Reich, macht dich verwendungsfähig. Früher waren nur einige Priester und Könige wurden gesalbt mit dem Heiligen Geist. Heute kann jeder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, der es will. Ja, was Petrus sagt, und ich will meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen, das Joel-Wort. Alle können vom Heiligen Geist erfüllt werden. Heutzutage, aber früher, vor Pfingsten, war das nicht möglich. Da nur ein paar Privilegierte, Begnadigte. Und das warst du gar nicht, verstehst du? Wenn du nicht adelig warst oder besonders von Gott ausersehen und erwählt, das waren nur eine Handvoll Leute. Nur noch zwei kamen ins gelobte Land, von denen, wo ausgezogen sind, von den 2 Millionen. Aber du bist jetzt hier begnadigt, du kannst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Du erlebst hier diese Wiederherstellung, dass er dich brauchbar macht, verwendungsfähig macht und so weiter. Und Jesus arbeitet an dir. Und das ist auch schön zu wissen, der Herr ist bei mir. Jesus, ja, er macht die Menschen froh und glücklich, Ich bin Gott dankbar, dass ich für diese Zeit, in dieser Zeit, in diesem Land geboren bin. Nicht nur in dieser Zeit, sondern ich hätte auch genauso in Afrika zur Welt kommen können, in der dritten Welt irgendwo im Slum. Und dort gibt es auch wunderbare Christen in den Slums. Aber wie gesagt, ich bin Gott dankbar, dass ich in Deutschland, ich bin in der Sowjetunion geboren, aber dass ich in Deutschland leben kann. Das ist Gnade. Diese Infrastruktur stimmt, da kann ich meine Arbeit tun, ins Internet, die Predigten setzen und so weiter. Ich bin Gott dankbar für das alles, was geschehen ist. Und ich möchte all das nützen, was ich nützen darf und kann. Und ich habe zu allen Zeiten immer das Optimalste versucht, aus meinem Leben zu machen. Ja, wenn ich jetzt diese Predigt zu Ende predige, zu Ende bringe, in ein paar Minuten, dann wird es ins Internet gestellt und Tausende hören täglich diese Predigten. Ich habe mich so riesig gefreut, wahrscheinlich hört er das auch. Ich kriege vorgestern einen Anruf aus Litauen, wo ich herkomme. Da ruft er an, ich habe deine Predigt gehört und so weiter. Können wir miteinander reden? Und wir haben ein längeres Gespräch gehabt. Und er wohnt da irgendwo oberhalb von Vilnius und hat Deutsch, konnte Deutsch sprechen und so weiter. Du siehst, die Welt, selbst wenn sie nicht Deutsch spricht, selbst in solchen Regionen wird das Wort Gottes gehört und gepredigt. Ist doch gewaltig, finde ich. Und diese Möglichkeit haben wir. Diese Möglichkeit hat Petrus nicht, Paulus nicht gehabt. Diese Möglichkeit haben die Apostel nicht gehabt. Aber wir haben diese Möglichkeiten. Ich bin in Amerika und bin im Hotel in Atlanta und da zippt man da am Fernseher rum und ich wollte sehen, was für Fernsehevangelisten in Amerika gibt, was christliche Programme, die haben sehr viele christliche Programme, da zipfe ich da rum und dann kommt ein Evangelist mit einer Rose angesteckt, im weißen Anzug und sagt, heute spricht der Evangelist sowieso zu mehr Menschen als der Apostel Paulus und der Herr Jesus seinem ganzen Leben gepredigt hat. Aber das ist eine Anmaßung, habe ich mir zuerst gedacht. Und dann wurde gezeigt, in welche Länder und wo diese Predigt zu hören ist, gerade jetzt, während er da auftritt. Und dann zeigt er in Indonesien, in Australien, in Indien, überall wird diese Predigt übertragen via Satellit. Und dann habe ich verstanden, dass der Apostel Paulus das gar nicht erreicht hat. Was glaubst du, was der Apostel Paulus gewesen wäre, wenn er heute gelebt hätte? Du, der hätte die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Der wäre ein Revoluzzer geworden. Für Jesus, was hätte er bewegt können? Deshalb sei froh, dass du heute geboren bist. Und guck mal, Paulus hat in seinem Leben, wenn ich seine Reisen betrachte, nur seine Reisen, Missionsreisen, 60.000 Kilometer abgefahren. Ich habe jetzt, wenn ich so an meine Zeit denke, ich habe ein paar Millionen Kilometer abgefahren für Jesus in manche Länder. Und in Indien bin ich gar nicht mehr aus dem Flugzeug rausgestiegen. Wir sind einfach ganzes Land umflogen und dann gepredigt in Flugzeugen, nächste Stadt, nächste Gemeinde, dort Missionseinsätze gemacht, 30 Tage lang. Wir haben diese Möglichkeit. Stell dir vor, der Apostel Paulus hätte diese Möglichkeit gehabt, dass er fliegen kann, statt mit Schiff. Aber er hat seine Zeit genutzt und deshalb nütze deine Zeit, nütze die Möglichkeiten, die du hast heutzutage. Die Türen stehen offen. Es ist so wichtig, dass du erkennst, die Türen stehen offen und du bist jetzt hier begnadigt für diese Zeit. Noch ein Bibelwort hier, Jesaja 64, Vers 7. Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Thron, du bist unser Töpfer und wir sind deine Hände Werk. Und das sind wir. Vater, danke dir, dass du der Töpfer bist und wir sind den Thron. Jesus und der Heilige Geist formen uns und so weiter und die machen zu uns das, was wir sein sollten. Ganz schnell noch ein paar Gedanken. Weißt, Gott brennt uns, Gott macht uns brennen. Er formt uns zu einem Gefäß und dann werden wir gebrannt. Und dann kommt die nächste Phase in unserem Leben, nachdem das Gefäß zubereitet ist, da werden wir glasiert, bemalt und da werden wir nochmals gebrannt, verstehst du, zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes und dann bekommen wir uns eine Bestimmung für unser Leben. Wir sind hier auf dieser Welt mit unserer Geburt, wir sind hier für Gott zu arbeiten. Gott brennt unser Herz. Unser Tod, was er bearbeitet hat. Und an jedem von uns hat Gott gearbeitet. Kann niemand sagen, Gott arbeitet nicht an mir. Wir sind zubereitet schon im Mutterleib. Halleluja. Gott hat uns zubereitet und jetzt sind wir in der Entwicklung. Und jetzt, lieber Heiland, wir wollen noch mehr für dich tun. Wir sind ja ein gebranntes Gefäß. Wir sind gebrannte Menschen. Ja, aber wir sind gebrannte Gefäße zur Ehre Gottes. Ganz gleich, ob wir jung oder alt sind, 14, 41 oder 82 Jahre alt. Und wir sind aber auch zerbrechlich, Geschwister, auch das muss ich sagen, wir sind zerbrechlich, sehr zerbrechlich sogar. Man denke nur an die Unfälle, Und jeder Verkehrsunfall und so weiter, das geht nicht spurlos an uns vorbei. Auch Paulus, dieser Schiffbruch, 3 Tage lang hat mich auf Meer getrieben. Wir müssen mit diesen Dingen leben. Nimm die Stunden, wie sie kommen, aber du bist für diese Zeit geboren und mach aus dieser Zeit das Optimalste. Denk an die Krankheiten, die können jeden treffen. Unser Leben ist so zerbrechlich. Gebrauche dein Leben zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Egal was du machst, egal was passiert, der Töpfer glasiert an dein gebranntes Gefäß jetzt. Verstehst du? Er glasiert dich, bemalt dich. Und so deine Persönlichkeit, dein Charakter, dein Temperament, dein Geschlecht und so weiter. Du bleibst etwas Wunderbares in der Hand Gottes nachher. Und er wird durch die Gnade Gottes geformt, qualifiziert, tauglich gemacht, kommt zur Anwendung. All das, was Gott sich vorgenommen hat, schau mal, und dann bist du plötzlich eine Vase zum Gebrauch Gottes. Seine Hand behandelt dich. Du bist hier für diese Zeit geboren, gebrauche das, was du hast. Jedes Leben ist ein unschätzbares Leben, für diese Zeit geboren. Gott will das Beste für dich machen, das Optimalste, weil Gott dich mag, weil Gott dich liebt, weil Gott dich gewollt hat. Von Grundlegung der Welt hat er jeden Einzelnen von uns gewollt. Also mich auf jeden Fall. Ist mit dir, das weiß ich nicht. Aber das muss jeder selber rausfinden. Aber ich bin sicher, Jesus und der Heilige Geist nimmt das gebrannte Tongefäß, das da ist. Weißt du, manchmal denke ich, guck mal, lieber Heiland, du hättest auch andere Leute nehmen können. Aber was nichts ist in der Welt, das hat er sich erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist. Du bist privilegiert, du bist von Gott berufen. Und weißt du, ein leeres Gefäß, jetzt noch ganz schnell, ist ein nutzloses Gefäß. Ein leeres Gefäß kann noch so schön bemalt sein, kann eine wunderbare Vase sein, aber es ist ein nutzloses Gefäß. Gott möchte dieses Gefäß auch füllen. Halleluja. Füllen mit seinem Heiligen Geist. Jesaja 43, Vers 24 noch einmal. Aber du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht, sagt der liebe Gott, mit deinen Missetaten. Und ich tilge dir deine Übertretungen um meines Namens willen und gedenke deiner Sünden nicht. Verstehst du, Jesus übermalt alles, was in deinem Leben so war. Was diese ganzen Brandstellen, was Verletzungen oder ja, was alles gewesen ist. Er übermalt es und dann wirst du so Meißner Porzellan. Halleluja. Wirst was Goldiges, was Wunderbares. Dein Temperament, deine Sprache, dein Charakter, er verändert dich. Warum? Weil er dem Vater darstellen will, eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Halleluja. Das will der liebe Gott machen. Deshalb lass dir gefallen, dass der Herr an dir arbeitet. Der arbeitet an mir, an jedem Einzelnen von uns, in guten und in schlechten Tagen. In Epheser Kapitel 5, Vers 27 lese ich auch noch, Jesus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, damit er sie heilige. Jesus hat das alles getan. Weißt du, wie sind seine Hände Werk? Wir denken, ich habe es gemacht. Nein, wir müssen uns nur zulassen und erlauben, dass wir gefüllt werden und es annehmen, was der liebe Gott uns gibt. Und nicht versuchen, den lieben Gott zu kommandieren. Mach hier eine Blümchen und da eine Rose und da, was weiß ich, ein Vögelchen. Ja, mach Gott keine Vorschriften. Hier, er hat uns geheiligt. Nachdem er sie gereinigt hat, die Gemeinde, also die Gläubigen, durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle, eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Verstehst? So wie ich dir erzählt habe mit diesem gerade, du brauchst Jesus, verstehst? Da musst du anständig leben, anständig fahren und nicht nur die Vorfahrt anderen abschneiden. Ja, da musst du plötzlich christlich sein. Was macht der Christ? Was muss ich tun? Muss ich wieder, um dies alles zu erleben, muss ich in Mutterschoß wieder gehen, wie dieser Nikodemus es fragt. Was muss ich tun? Nichts anderes. Wir sollen im Geist erneuert werden. Römer Kapitel 12. Im Geist erneuert werden, und zwar täglich. Jetzt wird ja der Künstler seine Hand anlegen an dir. Jetzt malt er und formt dich nicht nur, sondern er macht dich auch spannend und interessant. Du bist für diese Zeit geboren. Du hast die Möglichkeiten, was du hier hast. Und so wird unser Leben verherrlicht und verewigt. Gott hat Israel aus Ägypten herausgeführt durch 10 Plagen und den Pharao gedemütigt, sein Stolz und so weiter und Hochmut zerbrochen. Das hat Gott gemacht. Er macht das alles. Du musst ja nur sagen, hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Ich will auch nicht groß was machen. Hier bin ich, mach du das. Und dann hat er das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste geleitet und dort auch weiter an das Volk gearbeitet. Und im 2. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 22, Moses fragt hier vorwurfsvoll den Herrn, warum hast du dieses Volk so viel Unglück gebracht? Warum ist uns das Leben denen so schwer gemacht, lieber Gott? 2. Mose 5, 22 und so weiter. Du bist für diese Zeit geboren, ist mein Thema. Weißt du, du musst durch Tiefen gehen, um die Höhen zu erreichen. Du musst durch die Nacht gehen, um den Tag zu erleben. Du musst durch die Not gehen, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Generationen vor dir haben das nicht gehabt, die Technik, was du erlebst hier heute und was du alles hast. Autos, Flugzeuge, Handys, Weltraumfahrt, Computer, all das, was so, ja, gang und gäbe, so selbstverständlich. Jetzt haben sie sogar einen Asteroid besucht und einen Staub aufgesaugt. Im Weltraum verstehst die Wissenschaftler, was sie alles so machen können. Ich bin erstaunt. Und du bist in dieser Zeit geboren. Die Zunahme der Erkenntnis und des Wissens ist so weit gediegen. Und Lukas 21, Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Wir sind in dieser letzten Phase der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume. Wenn ihr seht, dass sie ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, dann brauchst du keine große Offenbarung, dann brauchst du auch nicht den Heiligen Geist, dann erkennt von selbst, dass der Sommer nahe ist. Wenn du das alles siehst, was in dieser Welt passiert, dass wir diese begnadigte Generation sind, der Sommer ist nahe. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, erkennt das Reich Gottes ist nahe. Wahrlich, wahrlich, ich sagt Jesus hier, diese Generation, die erlebt hat, wie Israel entstanden ist, die erlebt hat dies und jenes, wie alles so passiert ist, Weltraumfahrt, Computertechnik, all diese Dinge. Ja, in den letzten 70 Jahren, da hat sich die Welt so radikal verändert, wer das erlebt hat, der wird auch sehen, alles, was, bis das alles geschieht. Gott selbst führt das Volk Gottes weiter und Gott macht Geschichte. Und Gott will mit uns eine ganze Geschichte machen. Und Moses wehklagt hier, 2. Mose 6, auch habe ich gehört, die Wehklage der Israeliten. Vielleicht jammerst du und stöhnst und sagst, lieber Gott, guck mal, was wir alles durchmachen müssen. Diesen Frondienst in Ägypten, wir werden nur geknechtet durch Corona hier und was auch immer ist. Und darum sage den Israeliten, hat Gott gesagt, ich bin der Herr und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auferlegt haben. Weißt du, die ganzen Lasten, was die Welt uns auferlegt, Gott will uns wegführen, wegschnappen und in den Himmel schicken. Und ich werde euch erretten von diesem Frondienst, sagt hier der Herr. Ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Geschichte. Vielleicht werden wir gar nicht sterben, sondern wir werden entrückt. Natürlich das Schönste, aber es ist auch das Gefährlichste. Sehr gefährlich. Und so weiter. Ich will euch annehmen, sagt der Herr, zu meinem Volk und ich will euer Gott sein, dass ihr erfahren sollt, dass ich der Herr bin. Euer Gott, der euch wegführt und euch die Lasten der Ägypter wegnimmt. Und ich will euch ins Land bringen, was ich versprochen habe, dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob. Das will ich euch geben. Also Gott will uns den Himmel schenken, was er unseren Vätern, Vorvätern und so weiter, den Patriarchen versprochen hat. Das will Gott uns geben. Und Mose sagte, das ist den Israeliten, aber sie hört nicht auf ihn, vor Kleinmut und harter Arbeit. Sei doch nicht so beschäftigt und sei nicht so kleingläubig. Glaub doch, was die Bibel sagt, was du hier hörst und was gepredigt wird und so weiter. Du wirst erlöst werden. Du wirst erlöst werden. Und es ist so wichtig, dass du ja, von diesem Joch Ägyptens befreit wirst. Und da wirst du nochmals gebrannt. Wir gehen in eine schwere Zeit. Aber jetzt werden wir nur lackiert. Halleluja. Poliert, verstehst du? Und dann schön getrocknet und dann ja, gefüllt mit seinem Geist werden und so weiter. Ich möchte mit einem Lied hier zu Ende kommen. Ein Lied, das mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Und da heißt es, ja, für diese Zeit, in der wir leben, auch hier, es ist unsere Zeit, es ist Gottes Zeit und wir sollten diese Zeit auskaufen. In diesem Lied heißt es, es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin, wie schneller Wogen lauf. Auch deine Jahre, meine Jahre, unsere Jahre, komm eh, der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah. Als helles Licht im Dunkeln blinkt das Kreuz von Golgatha. Wie trügt die Welt mit falscher Pracht, doch den verlorenen Sohn, sie hat ihn arm und krank gemacht und Undank ist ihr Lohn. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah. Wir leben in den letzten Zügen der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte Gottes. Ich weiß nicht, was noch passieren sollte. Und dann geht's weiter hier. Der Heiland wartet mit Geduld. Er, der dich unendlich liebt, er ist, der alle deine Schuld durch seinen Tod vergibt. Komm, ehe der letzte Tag versinkt. beeil dich, komm eh, der letzte Tag versinkt, bald ist es zu spät, bald ist die Tür zu. Dein Sündenleid kennt Jesus schon, er gab dafür sein Blut. Oh, glaub an ihm, den Gottessohn, und es wird alles gut, komm eh, der letzte Tag versinkt. Die Rettung ist dir nah. Die ganze Welterlösung bringt das Kreuz von Golgatha. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir heute zu dir kommen können. Du bist der Töpfer. Du nimmst jetzt unser Leben in deine Hand und du bereitest uns für den Himmel und für die Herrlichkeit. Du arbeitest an uns. Hilf meinen Hörern, wo sie auch immer sind, egal wo, dass niemand die Gnade Gottes versäume und niemand und die Vollendung verpassen. Herr, wir stehen vor dem Abschluss der Dinge. Du wirst bald kommen in Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ich lobe deinen Namen. Herr Jesus, ich weiß und ich sehe es später, als wir denken. Du wirst bald kommen, Herr Jesus. Lob und Dank sei dir und deinem hochheiligen Namen. Amen.